So, Andreas, jetzt aber, wir können loslegen.
Sehr gerne.
Ja, springen wir gleich rein. Ich grüße dich. Moin, moin nach Zeven.
Moin nach Frankfurt. Soll ich jetzt meine Klage über mein Schicksal loswerden oder später?
Auf jeden Fall jetzt. Ich habe drauf gewartet.
Ja, ich habe es ja am Telefon schon so gesagt. Ich habe es auch in den Kreisen meines OFC in Berlin schon kundgetan. Ich hadere mit meinem Schicksal. Ich hätte so gerne, weil ich ja live dabei war und immer, wenn ich in Hannover dabei war in den letzten 40 Jahren, haben wir da nicht verloren. Leider war ich nicht immer dabei. Aber ich hätte so gern das Spiel in Hannover kommentiert. Und jetzt trifft mich das Kismet, dass ich nach diesem Gruselspiel, wir werden es ja gleich analysieren, über die Lage bei Hertha sprechen muss. Aber nützt nichts. Da muss man jetzt durch.
Es tut mir auch echt leid, aber dafür können wir den heutigen Tag wieder über deine Krankenkasse abrechnen als psychologische Betreuung oder Behandlung,
genau.
Wie ich genau. Denke mal, ein Großteil der Folgen, die ich schon aufgenommen habe, ist übrigens heute die 155. Folge und nächsten Monat wird der Exilhartaner Podcast 7 Jahre alt.
Donnerwetter. Wo feiern wir?
Ich glaube, ich werde das sehr zurückhaltend machen.
Bei einem Boxbeutelchen im Frankfurter Weinviertel.
Ja, wobei dein Weinvorrat ist doch eigentlich erstmal schon ganz gut aufgestockt, oder?
Ja, du glaubst doch nicht, dass der von Juli bis jetzt gehalten hat.
Ja, das ist übrigens das Fragezeichen, was ich dich vor der Aufnahme gefragt habe. Ja. Ich wollte wenigstens noch Bescheid sagen, so dass alle, die das damals mitbekommen haben, dass ich endlich im Juli auch am Arkona-Platz, also was für eine Stelle für sowas, endlich meine Wettschulden einlösen konnte. Das ging damals um den Einsatz von Gersbeck. Und damals noch um Fjell, so lange ist das her. Und du hattest ja gesagt, dass Fjell Gersbeck nochmal aufstellen würde im nächsten Pokalspiel. Ich habe gesagt, nein, er spielte zwar nicht aus verletzungsbedingten Gründen, aber Fjell hatte extra in der PK noch gesagt, er hätte ihn sonst aufgestellt. Und damit hattest du deine Wette gewonnen. Ich verbeuge mich nochmal, aber ich glaube, ich war auch großzügig, weil es war mehr als eine Flasche Rotwein, die du bekommen hast.
Außerordentlich nett.
Habe ich aber auch gerne gemacht und die nächste Wette läuft ja schon wieder seit Juli, seit Lüneburg. Mal gucken.
Ja, da freuen wir uns schon drauf. Da bleibe ich auch bei.
Ja, das kommt mich noch teuer zu stehen.
Möglicherweise.
Ja, nee, dann Intro hast du gesagt, das kann ich jetzt gerne einspielen. So wie wir jetzt aufnehmen, ist das im Set gleich drin, dann würde ich das jetzt einfach machen, wenn du einverstanden bist.
Natürlich.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertha-Podcast.
Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Ja. Also nochmal vielen Dank, Andreas, an dich, dass du mitmachst. Wir wollten ja tatsächlich oder hatten überlegt, letzte Woche schon aufzunehmen. Auch der Robert hatte das angeboten. Der sei ganz lieb gegrüßt. Grüße nach Bonn. Aber naja, nachts aufnehmen war schwierig und wir wollten erst nochmal die Technik testen. Aber jetzt hat es ja heute geklappt. Sorry nochmal, dass es dann heute ausgerechnet so ein Spiel ist. Aber
das hatte ich schon öfter, dass ich immer die blöden Spiele kommentieren muss.
Ja, aber auch da, wir hatten uns ja heute schon mal unterhalten. Da habe ich ja ein Beispiel gegeben. Als Hertha-Fan bist du halt von Niederlagen nie wirklich überrascht. Das ist wie der Bahnfahrer, der sich über eine Verspätung wundert.
Ja.
Das kannst du dann auch sagen, naja, mit Ansage vielleicht manchmal.
Das ist so.
Du, die letzte Folge ist ja tatsächlich schon, ich glaube, Juli oder Anfang August gewesen, nach der Niederlage gegen Gelsenkirchen. Und überhaupt die Bilanz, die wir diese Saison haben, die ist ja eigentlich verhältnismäßig grausam. 0-0 zu Hause gegen den KSC, 0-0 in Darmstadt, das gehörte sogar noch zu den besseren Spielen, ein 0-2 zu Hause gegen Elversberg und ein ganz toller Sieg in Hannover. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt heute mal das zusammenfasst, und wenn ich jetzt noch an unser Treffen in Lüneburg denke, du warst ja viel, viel optimistischer. Ich habe ja nie gedacht, wir laufen ja immer noch Gefahr, auf einem Relegationsplatz zu stehen dann morgen, dass wir ja, soll ich sagen, so versagen würden oder so einen miserablen Start haben. Ich stelle dir jetzt die unmöglichste Frage, die man stellen kann. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Und ich vermute mal, wenn ich dich frage, wirst du mir das sagen, du auch nicht.
Ich glaube, es gibt da nicht die eine monokausale Erklärung. Ich glaube, dass da ein paar Faktoren zusammenkommen, die Lage für Hertha außerordentlich problematisch gemacht haben. Zum Teil ist das auch dadurch zu erklären, dass diese Mannschaft, ja, wie soll ich das sagen, mental ein paar Rätsel aufgibt. Aber das werden wir gleich noch vertiefen. Mhm. Aber es gibt nicht die eine Erklärung. Es liegt nicht am Trainer, es liegt nicht an einem oder zwei oder drei Spielern oder sowas, sondern da kommen offensichtlich so verschiedenste Faktoren zusammen.
Werden wir denn, also ich meine, es ist ja oftmals so, wir haben ja oftmals immer sehr unterschiedliche Ansichten. Wärst du denn bei mir, dass es ja teilweise erschreckend war, vielleicht auch heute, nicht nur, dass Hertha verliert. Ich glaube zum Beispiel man kann mal einen schlechten Tag haben und auch mal einfach schlecht aussehen in Gelsenkirchen. Wenn das ein Spiel lang so ist, dann sagt man halt, okay, hast du mal Pech gehabt, es hat heute nicht funktioniert. Auch gegen Darmstadt kann man noch sagen, da waren sie nicht das schlechtere Team, da hätten sie mit ein bisschen Glück auch noch gewinnen können, sage ich, ist auch noch in Ordnung. Aber diese spielerische Ratlosigkeit, die Hertha immer wieder zeigt, den Ball nach vorne zu bringen, Chancen zu kreieren, ich finde, das wiederholt sich jetzt. Das macht mir eigentlich mehr Sorge, als nur mal einen schlechten Tag zu haben, dass diese ständigen Fehlpässe, diese schnellen Ballverluste. Ja, du hast zwar gesagt, wir sprechen nachher nochmal drüber, aber mich beschäftigt das so, weil ich einfach denke, das macht mir Angst, weil es so fundamental ist und ich mich immer frage, wie kann man nach so einer Vorbereitung und mit einem Kader, wo die meisten sagen, das ist eigentlich sehr ordentlich, das ist Ligaspitze, was da Hertha an Einzelspielern hat. Wir sind in den Top 3 der Gehälter in der zweiten Liga. Und ich kann mir nicht helfen. Mein erster Gedanke ist immer, dafür ist das einfach zu wenig. Du hast ja mal gesagt, Hertha spielt unter den eigenen Möglichkeiten.
Um nicht des Plagiats bezichtigt zu werden, sage ich gleich mal, wo ich es her habe. Der von uns beiden so sehr geschätzte Kollege Stefan Hermanns ist ja immer sehr schnell mit seinen Artikeln. Und so hat er den im Tagesspiegel über das heutige Spiel auch schon fertig. Und eine seiner wichtigen Erkenntnisse, und die würde ich einfach teilen, ist, Hertha tut sich immer dann schwer, wenn sie das Spiel machen müssen. Dadurch diese Heimschwäche, da wird immer erwartet, dass sie zu Hause das Spiel machen. Ich mach's mal daran fest, in Hannover war das völlig anders. Hannover hat von Anfang an das Zepter in die Hand genommen, nach vorne gespielt. Wir haben das super verteidigt, haben ja kein Tor kassiert. Hätten zur Pause hinten liegen müssen, wenn Fabian Ernst nicht so gehalten hatte. Hatten den einen oder anderen Umschaltmoment. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir mehrere dieser Umschaltmomente, die wir super gespielt haben. Und daraus sind dann die Tore entstanden. Das können wir anscheinend gut. Selbst das Spiel machen scheint ein generelles Problem zu sein. Und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema. In Hannover hat das mit Eichhörnchen und also Kenneth Eichhorn und Jensen einigermaßen gut funktioniert. So, das fand ich brauchbar, wie die beiden sich die Räume aufgeteilt haben. Und da hatte Eichhorn auch einen Sahnetag, haben wir oft genug gehört. Ist jetzt gar kein Vorwurf an ihn, aber heute hast du gemerkt, heute hat es eben nicht funktioniert. Warum auch immer. So, und der Spielaufbau aus der Abwehr, da sind wir jetzt schon bei einem generellen Problem. Das können wir dann noch vertiefen. Der Spielaufbau aus der Abwehr ist gruselig. Kann ich auch an Namen festmachen später, aber erstmal als generelle Feststellung.
Ja, und ich bilde mir immer ein, du merkst, wie Hertha sich verändert, wenn sie in Führung gehen, wenn die Selbstsicherheit da ist, wenn die Ruhe der Führung im Hinterkopf auch ein bisschen mit ist. Denn du hast ja gesehen, wie verhältnismäßig souverän sie das in Hannover na ja zu Ende gespielt haben.
Ja, da kommt aber auch dazu, dann muss der Gegner, jetzt mal Hannover ausgenommen, aber wenn wir in Führung gehen, muss der Gegner, egal wer es ist, ja mehr nach vorne spielen. Und dann bieten sich Räume für Konter und das können wir einfach. Mhm. Ich will nicht sagen, dass wir immer noch verhaftet sind im Dardai-Fußball, nach dem Motto, dem Gegner den Ball geben und gucken, ob man kontern kann. Aber so, es wirkt ein bisschen so.
Jetzt haben viele gehofft, also die Verpflichtung von Peter Görlich ist ja jetzt schon ein bisschen her. Für mich jetzt allerdings die erste Folge, in der ich darauf mal eingehen kann. Das möchte ich auch tun, auch wenn sicherlich schon einiges zu ihm zu lesen und zu hören war. Aber ich setze ja auch darauf, ich weiß ja, du bist immer ganz gut informiert und das will ich natürlich ausnutzen. Der war vorher bei CEO bei Hoffenheim und dort verantwortlich für die Bereiche Sport, Strategie, Innovation, Kommunikation, Marketing und Sponsoring. So dass wir jetzt mit dem Ralf Ruschen zwei Geschäftsführer bei Hertha BSC haben, beziehungsweise einen für die Finanzen, das ist Ruschen, und Peter Görlich, der für mich, und das war ja lange zu überlegen, was für einen Geschäftsführer holt Hertha da eigentlich mal, holen die eher den Typ Dieter Hoeneß, der quasi alles zusammen macht, der als Geschäftsführer tätig wird und der als Kaderplaner oder faktisch als jemand tätig wird, der Geschäftsführer wird mit Kaderplanungsaktivitäten. Das wird es nicht. Er ist zwar dem Benny Weber vorgesetzt oder ein Vorgesetzter von Benny Weber, aber die Kaderplanung bleibt bei ihm. Was kann man von Görlich erwarten und was nicht?
Ich drücke das mal ganz brutal aus. Ralf Huschen und Peter Görlich haben beide eine A-Lizenz. Das heißt, ich billige beiden durchaus eine gewisse Fußballkompetenz zu. Das ist jetzt nicht gegen Tom Herrich gesagt, dem habe ich die überhaupt nicht zugebilligt. Aber jetzt haben wir da zwei Geschäftsführer, denen ich einfach ein bisschen mehr Fußballkompetenz zubillige. Und ich glaube einfach, dass das eine Konstellation ist, die in vielen Bereichen, auch im Sportlichen, besser beurteilen können, die beiden, was da passiert in der sportlichen Leitung, als das vorher mit Tom Herrich der Fall war. Insofern können wir erwarten, dass die beide im Duo auf das Handeln der sportlichen Leitung, und das ist dann ja nicht nur Benny Weber, sondern da gehören ja inzwischen dann auch noch andere dazu, wie Sami Alagui und so weiter, und also auch die Leitung der Akademie. Das Handeln all dieser Personen können die beiden mutmaßlich besser beurteilen, als das mit der vorherigen Geschäftsführung der Fall war. Also das ist das, du hast ja gesagt, was können wir von ihm erwarten? Ja. Das ist das, was ich von diesem Duo jetzt erwarte.
Alles, was ich zu Görlich gelesen habe, hatte so einen Tenor. Das ist eigentlich jemand, der quasi selber fürs eigentliche Sportliche nicht agiert. Also nicht der Dieter Hoeneß, wie ich eben so schön sagte, der aber guckt, dass er allen, die agieren und wenn es darum geht, wer agiert, eine Rahmenbedingung geben, die denen ermöglichen soll, erfolgreich zu sein. Jemand, der Rahmenbedingungen schafft, jemand, der organisiert und überprüft. Das ist aber natürlich nie etwas, was schnell Wirkung zeigt. Also das ist so, weil ich öfter mal gelesen habe, na gut, dass der Görlich jetzt da ist, dann kann der mal auf den Tisch hauen und dann wird sich sofort was ändern. Und mich stört einfach dieses Wort sofort. Das ist etwas,
da wird man Geduld haben müssen.
Das ist etwas, wo Leute vielleicht installiert werden, die es vorher nicht gab. Da werden sich Prozesse und Herangehensweisen ändern. Aber das muss erstmal wirken. Wir werden diese Hinrunde noch nicht so viel sehen, wo er schon etwas bewirken kann, schlicht und einfach alleine schon, weil der Kader steht. Er hatte gesagt, dass er eventuell einen technischen Direktor installieren will. Und um ehrlich zu sein, mein erster Gedanke ist immer, ich finde es immer ein bisschen schlimm, wenn man so viele Leute hat mit verschiedenen Aufgaben. Und ich frage mich immer, wir haben schon alles ausgetauscht, wir hatten schon massenhaft Personal, was wir dann teilweise abbauen mussten, weil wir das Geld nicht mehr hatten. Ich frage mich immer so ein bisschen, was muss denn jetzt zusätzlich noch ein technischer Direktor machen, damit Hertha besser wird? Denn der wird wieder Geld kosten. Und ich bilde mir immer ein, dass die Aufgaben, die im Verein da sind, an sich erstmal verteilt sind. Und wenn ich Benny Weber nicht traue, warum muss ich dann noch einen technischen Direktor haben?
Ja, um das genau beurteilen zu können, müsste man jetzt natürlich wissen, was hat er für eine Stellenbeschreibung. Ich vermute, das ist jetzt pure Spekulation, ich vermute, da wollen sie wieder einen ehemaligen Profi haben, der so eine Art ja, Verbindungsglied darstellt. Eigentlich hatte ich gedacht, dass Sami Alagui das macht. Der ist jetzt ja, was hat der für eine Beschreibung? Er ist auch irgendein Direktor oder sowas.
Bringst du mich jetzt in Verlegenheit?
Ja. Nee, will ich gar nicht. Ich hatte gedacht, dass Sami Alagui diese Funktion hat. Dass es jetzt daneben noch einen gibt, da gebe ich dir recht. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist Quatsch oder ist gut, kann ich nicht beurteilen. Da müsste man genauer mal hören, was soll der gute Mann dann machen. Das, keine Ahnung. Der technische Direktor gibt's bei vielen Vereinen, so neben dem Sportdirektor. Möglicherweise ist das einer der sich um Orga-Quatsch kümmert, damit Benny sich tatsächlich auf neue Spieler etc. pp. Konzentrieren kann. Also einen, der, was weiß ich, sich um Planung, Trainingslager und Freundschaftsspiele und also um technische Dinge eben kümmert.
Okay.
Ob wir den brauchen, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht hat er ja in Hoffenheim mit sowas gute Erfahrungen gemacht, mit so einem Organigramm, wo es so einen gab, der genau dies und das und jenes gemacht hat. Das traue ich ihm jetzt erstmal zu, dass er da keine unsinnige Position schafft, keine überflüssige. Hoffe ich einfach.
Die Verpflichtung Görlitz, die ist ja schon vor Monaten avisiert worden, in dem Moment, wo Herrich ging. Es hat extrem lange gedauert. Man hat im Prinzip faktisch ja Fakten geschaffen, indem man bis zum 1. September, also bis zum Ende der Transferphase, darf man ja auch nicht vergessen. Man wusste also, wenn jemand am 1. September anfängt, dass der auf die Transferphase so oder so sowieso keinen Einfluss mehr nehmen kann. Einfach schon aus zeitlichen Gründen. Jetzt mal von Aufgaben abgesehen. Es war also klar, dass Benny Weber nochmal die gesamte Saisonvorbereitung und alle Verpflichtungen im Prinzip ja führend doch wieder vornehmen wird. Natürlich im Team, im Staff, mit all den Leuten, die in einem Verein da tätig sind. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob da nicht doch irgendwo ein Versäumnis liegt, dass das so lange gedauert hat und dass nicht schon früher Einfluss genommen werden konnte darauf. Denn wenn ich jetzt mal überlege, in welcher Situation wir sind, ich finde, dieser schlechte Saisonbeginn, für mich ist im Moment Benny Weber der bei Hertha BSC am meisten von allen Personen unter Druck steht, um ehrlich zu sein.
Dein Lieblingsthema.
Ja, es ist ja so.
Benny Weber steht bei dir ja schon seit einem Jahr auf der Abschlussliste. Das ist, also, naja, du hast ihn schon lange, Andreas, du hast ihn schon lange immer mal wieder als den Verantwortlichen herausgestellt, der den Kader schlecht zusammenstellt und so weiter und so fort. Also, um die Frage zu nehmen, was hätte Peter Görlich anders machen können, wenn er Mitte Juli gekommen wäre? Hätte er dann gesagt, so pass mal auf, Benny, du verpflichtest jetzt diesen und jenen, hätte er sich da eingemischt? Glaub ich nicht. Glaub ich nicht wirklich. Wir können ja über Benny Weber gleich noch mal kurz reden. Aber um die Frage zu beantworten, liegt da ein Versäumnis? Ich glaube es nicht. Was ich so höre aus Kreisen, die damit zu tun aus. Wie heißt das in den Medien neuerdings? Personen, die damit befasst waren oder die darüber informiert sind. Okay. So wird das ja immer genannt, damit man ja dann nicht sagt, woher man das gehört hat. Also Personen, die über den Vorgang informiert sind, da höre ich, dass die alle sehr bewusst diesen Weg gewählt haben und dass sie auch sehr damit zufrieden sind und glauben, dass sie jetzt genau den Richtigen haben, der zu Hertha passt und der sich auch damit identifiziert und der dann einen guten Job machen wird. Du hast völlig recht, das wird nicht kurzfristig wirken. Das hätte aber auch nicht kurzfristig gewirkt, wenn er Anfang Mitte Juli gekommen wäre oder sowas. Das glaube ich nicht. Den Eindruck macht er nicht. Was er bei der Vorstellungs-PK so gesagt hat, wird er die Dinge sehr grundsätzlich angehen, wird natürlich auch Einfluss nehmen. Hat er gleich, bevor er installiert wurde, schon mit der Mannschaft und dem Trainerstab gesprochen und da wird es jetzt um viele grundsätzliche Dinge gehen, die mal angeguckt und hinterfragt werden, die früher nicht angeguckt und hinterfragt wurden. Und ich gebe ihm jetzt erstmal ordentlich Vertrauensvorschuss und dann können wir retrospektiv Weihnachten oder vielleicht im Frühjahr drüber reden, so was hat er denn bewirkt.
Das Versäumnis lag auch oder was ich angefragt habe, lag ja, so war jedenfalls die Frage gemeint, auch gar nicht darin, in der Person selbst, sondern eher in dem Zeitpunkt und in dem Zeitraum,
ja, den man dafür brauchte. Ja, das habe ich verstanden.
Und weil du meintest, das mache ich seit einem Jahr mit Weber. Nein, das mache ich noch nicht seit einem Jahr. Spätestens diesen Sommer war natürlich die Frage, dass Hertha seit 2023 führend die Kaderzusammenstellung bei Wendy Weber liegt. Der konnte damals den Abstieg nicht verhindern, was man ihm meines Erachtens nicht vorwerfen konnte. Er konnte dann im Jahr danach immerhin die Mannschaft stabilisieren unter ganz schweren finanziellen Bedingungen, unter, ja, auch immer unter der Gefahr, dass so ein Team komplett auseinanderbricht und du siehst dich in der dritten Liga wieder. Und jetzt hattest du natürlich, bist du in der zweiten Saison danach, wo du sagst, jetzt muss ich eigentlich gucken, dass ich aufbaue, mich verbessere, vor allem, wenn ich natürlich so eine Ziele vergebe, wie jetzt den Aufstieg. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir so teilweise scheitern, sowohl anhand des Geldes, was wir immer noch ausgeben für diesen Kader und der ausgerufenen Ziele. Und wenn man dann noch überlegt, in wessen Verantwortung liegt denn die Kaderplanung, dann geht es ja nicht darum, dass ich sage, Benny Weber muss weg, sondern dass ich merke, in wessen Verantwortung liegt es dann, wie viele sind schon gegangen. Und dann kann man ja zumindest die Frage stellen, dass der, dessen Hauptjob es war, diesen Kader zusammenzustellen, da noch gut wegkam und immer noch da ist, kann man sich ja auch wundern. Das finde ich völlig okay.
Ja, natürlich. Das mit dem einen Jahr war vielleicht auch ein bisschen polemisch, aber ich meine mich zu erinnern, als im Frühjahr Fjell gehen musste und durch Leitl ersetzt wurde, dass du da auch die Frage aufgeworfen hast, ja, müsste nicht auch Benny Weber mit ihm gehen?
So. Ja, aus dem genannten Grund, weil man alle in Frage stellt.
Ja, na klar, kann man.
Dass es ja erstaunlich ist, dass er dann da nicht mit zur Diskussion gehörte, womöglich.
Ja, Fragen sind immer legitim, Andreas. Mhm. Aber meine Antwort ist eben, nee, es wäre nicht sinnvoll gewesen. Mhm. Habe ich im Frühjahr, glaube ich, auch mal gesagt. Also ich glaube, ich habe es in Lüneburg sogar gesagt. Da haben wir ja auch lange über Weber diskutiert. Dass ich gesagt habe, wenn wir den jetzt auch noch gefeuert hätten, hätten wir gar keinen mehr gehabt, der die neue Saison vorbereitet.
Ja. Apropos Lüneburg, ich finde, wir sollten mal den Marco und den David grüßen. Der David ist ja inzwischen, glaube ich, recht erfolgreich umgezogen. Toi, toi, toi in der neuen Umgebung. Toi, toi, toi beim neuen Arbeitgeber. Und auch ganz liebe Grüße an den Marco. Ich glaube, die Zeit können wir uns nehmen, oder?
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, toi, 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 dass es da gut klappt. Ja, dann können wir tatsächlich zu dem Spiel kommen, über das wir eigentlich nicht reden wollen.
Oh je.
Noch gemeiner ist ja, beide Tore sind von einem Berliner erzielt worden. In Berlin geboren, bei TB gespielt und dann bei Hertha Zehlendorf. Das ist ja sowieso eine gute Nachwuchsadresse in Berlin. Philipp, oh Gott, jetzt hoffe ich, lese ich es richtig vor, Bill Bia, glaube ich. 1-0 durch ihn, in der ersten Halbzeit noch 38. Minute, 2-0 auch durch ihn und ja, naja gut, also wir haben das Ding letztendlich einfach verloren, muss man sagen, und ich fürchte, wir haben es verdient verloren. Ich würde gerne mal
Stopp, ja? Ich will zu den zwei Toren, wenn ich darf, mal eben was sagen, zu seinen zwei Toren. Beide völlig unnötig. Beim 0-1 wird Cuisance da ausgespielt. Da ist noch gar nichts passiert, aber dann wird der Ball erst abgewehrt, kommt dann mittig in den, oder fast mittig in den Strafraum, er zieht 2-3 Meter rüber. Da steht eine Traube von 5-6 Hertha-Spielern und keiner löst sich, um ihn anzugreifen. Und dann schießt er richtig platziert ins linke untere Eck. Ernst hat überhaupt keine Chance, den zu halten. Aber die Abwehrspieler, die da alle wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt haben, einer hätte rausgehen müssen und zumindest versuchen, ob es gelungen wäre, ist noch eine andere Frage. Aber einer hätte versuchen müssen, raus und sich davor schmeißen. Was in Hannover doch selbstverständlich war, dass selbst bei schier aussichtslosen Situationen irgendeiner hingerannt ist und sich da reingeschmissen hat und mit irgendeinem Körperteil abgewehrt hat, das ist heute einfach nicht passiert. Völlig unerklärlich. Ja. Zweites Tor.
Da können wir dann nachher noch mal bei der zweiten Halbzeit rankommen, weil ich wollte gerne noch mal kurz, ich würde gerne mit der Aufstellung anfangen. Und du gehst, also wir können gerne dazu kommen, aber du bist gerade zu schnell, fürchte ich.
Okay.
Okay, gib mir eine Sekunde.
Mit welcher Aufstellung ging Hertha BSC in das Spiel?
Die Jingle habe ich lange nicht mehr gehabt, Und die wollte ich unbedingt mal wieder spielen.
Ja, sehr gut. Ja, ist schön.
Die kanntest du wahrscheinlich gar nicht, oder?
Nein, nö, habe ich noch nie gehört. Ja,
doch, die früher habe ich die öfter gespielt und eigentlich ist die so schön, dass ich dachte, ich mache das mal.
Da hast du die aber ganz lange nicht gespielt.
Ich will uns aber nicht totjingeln. Ich wollte das vor. Ich habe einen Hintergedanken dabei. Ich lese die Aufstellung normalerweise nicht groß vor. Ich würde sie heute gerne nochmal vorlesen, weil wir kommen bestimmt noch zu dem Punkt, wo man sagt, muss der Trainer gehen? Liegt das am Trainer? Stellt der falsch auf? Und deswegen würde ich gerne noch mit dir die Aufstellung durchgehen und sagen, hättest du auch so aufgestellt? Kann man das einem Trainer schon vorwerfen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, man kann es ihm nicht vorwerfen, die Aufstellung, aber du kannst ja anderer Meinung sein. Ernst, Gechter, Leistner, Dardai und Seefug, Eichhorn, Jensen, Winkler, Cuisance, Reese, Kovnatski. Das ist mit ein paar Anpassungen erstmal wieder eine Viererkette hinten, wie wir sie alle haben wollten. Er hat Gechter drin gelassen und dafür Eichhorn mit rausgenommen. Ich fand das eigentlich...
Eichberger.
Ja. Ich habe mich versprochen, Eichberger. Ich fand das, fandest du es okay?
Nein.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Es hat sich ja gezeigt, dass Gechter das nicht kann. Defensiv ja, nach vorne war das gar nichts. Also man kann über Aichi reden, wie man will. In Hannover, finde ich, hat er gezeigt, dass er gute Laufwege nach vorne hat, dass er den Ball nach vorne treiben kann und so weiter. Das war bei Gechter heute nichts. Und Gechter hat seine Stärken auch im Kopfballspiel, in der Innenverteidigung. Also wenn ich auf Viererkette gehe, kann ich machen, dann muss ich sagen, so Eichberger bleibt drin und ich setze Leistner auf die Bank, fertig. Aber ich hätte die Viererkette hinten hätte ich so nicht aufgestellt.
Aber ist es denn durch eine Einwechslung
besser geworden? Und zu Deo kommen wir ja vielleicht, noch. Ich habe gelesen, dass du ihn als einen der besten Spieler gesehen hast. Da habe ich einen differenzierten Blick drauf. Ja. Was war eben die Frage, ist es besser geworden?
Die Frage ist ein bisschen gemein, weil wenn du erstmal hinten liegst und es läuft nicht, ist es natürlich immer schwierig zu sagen, naja, die Einwechslungen haben auch nichts gebracht, aber gab es denn eine Einwechslung, wo du jetzt, er kam ja nachher, Eichberger. Ich hatte das Gefühl, nachher, nach dem Gegentreffer war dieses Spiel gefühlt für mich schon durch. Die zweite Halbzeit plätscherte doch auch nur noch runter und ich hatte so dieses Gefühl, oh Gott, 9 Minuten Nachspielzeit, ihr könnt noch eine halbe Stunde spielen. Ich glaube nicht, dass wir heute noch das Tor treffen.
Wenn du als Spieler in so ein Spiel reinkommst zur Pause, dann ist das keine Belohnung. Ich kenne das aus anderen Ligen, aus der 5. Liga und so weiter. Das ist das Gleiche im Grunde genommen. Ob 2. Liga oder 5. Liga. Wenn du Spieler, die eigentlich das Potenzial haben, eine saubere Leistung abzuliefern, in so ein Spiel dann reinschmeißt, zur Pause, wo du schon hinten liegst und, das ist schwierig. Dann musst du schon jemanden haben, der da eine überragende Leistung dann hinbringen kann, der vielleicht verletzt war, nicht 90 Minuten spielen kann, den bringst du dann zur Pause und dann kann er noch was bewirken. Dass Eichberger da jetzt einen Umschwung bringt, das wäre, glaube ich, zu viel erwartet. Und die Einwechslung von Sessa, wenn du mich jetzt nach den Einwechslungen fragst, Sessa ist doch auch zur Pause gekommen, ne? Ich habe hier auch einen Zettel, da steht...
Hat der geholfen?
Oder ist das Spiel...
Ich hätte Sessa nicht gebracht.
Bei mir auf dem Zettel steht Sessa, Fragezeichen, zweitligatauglich, Fragezeichen. Sessa war schon in Hannover eine Katastrophe, als er reinkam. Und er war jetzt wieder eine Katastrophe. Also ich bin heute etwas härter in meinen Urteilen, als du das von mir kennst.
Härter in Urteilen zu haben, ist immer gut. Das sagt ja der Name schon.
Härter. So ist es. Sessa war eine Katastrophe. Ja. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das sollte.
Ich wollte ja noch die Gelegenheit geben, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht das Spiel komplett besprechen, aber ein bisschen was wollen wir mitnehmen. Zu dem Tor hast du ja ein bisschen was schon gesagt. Ganz kurz, meine Zusammenfassung der ersten Halbzeit. Nach 3 Minuten die erste Chance für die Paderborner, da hätte es eigentlich schon 1-0 stehen können, denn die war wirklich gut. Es plätscherte dann so ein bisschen hin vor dieses Spiel. Ich hatte eigentlich nie den Eindruck, dass das jetzt so ein Team drückend überlegen ist. Zumindest anfänglich nicht. 22. Minute dann der Kopfball von Kovnatski nach dieser Kopfballstaffette da. Das war
da hätten wir in Führung gehen können.
Richtig gut gerettet von Götze, also den musste erstmal machen. War eine super Chance von Hertha BSC, meines Erachtens aber auch die beste und einzige, die so deutlich war in der ersten Halbzeit.
Das stimmt, im ganzen Spiel.
Ja, dann 33. Minute, weil du Deo angesprochen hattest. Es gab ein, zwei Situationen in diesem Spiel, einmal in der ersten, einmal in der zweiten, wo jemand eigentlich ziemlich aufs Tor gedroschen hat und dann war immer noch irgendein Hertaner, der sich davor geworfen hat oder einfach günstig stand. Deo stand da. Ich glaube, wenn der da nicht gestanden hätte, ich weiß nicht, ob Ernst den noch gerettet hätte, ich glaube nicht.
Er lag am Boden hinter, also ich, ja, schwer zu sagen. Also für mich sah es so aus, als wenn er ihn vielleicht gekriegt hätte, aber ist egal. Deo hat ihn gerettet, fertig. Ja, super Tat. Also,
die Sportschau hatte geschrieben, Ernst war bereits geschlagen. Also ja, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Nee,
aber
das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Ich glaube, dass er Probleme gehabt hätte, den noch zu kriegen. Das kann man
vielleicht. Kann sein. Der wäre für ihn schwer zu erkennen gewesen. Das stimmt.
Ja, dann das 0:1, das hast du ja eigentlich schon bestens beschrieben eben. Würde ich jetzt nicht nochmal erwähnen wollen. Das haben wir durch, ne, mit deiner Erläuterung. Und ja, und dann war Pause. Also ich fand ja, also X-Goals, die waren irgendwie schon leichter Vorteil für Paderborn. Das war kein großartiges Spiel. Wir sind von denen nicht in zusammengespielt oder kaputt gespielt worden, aber ich fand es nicht unverdient, dass die 0:1 führen, weil sie eben einen Tick besser waren und die besseren Chancen hatten.
Spoiler, weil das nachher eigentlich erst kommt. Du wirst ja wieder fragen, war es ein verdienter Sieg für Paderborn? Mhm. Ich spoiler jetzt einfach mal, war es. Die durchschnittliche Mannschaft hat die an diesem Tag unterdurchschnittlich spielende Mannschaft geschlagen. Und dann ist das verdient.
Ja.
Weil Paderborn hat nicht die Sterne vom Himmel gespielt und war nicht überragend. Aber sie haben einfach unsere dummen Fehler genutzt.
Mhm. Zweite Halbzeit, wollen wir reinspringen?
Mhm.
Wir hatten ja schon erwähnt, die Auswechslung Sesser und Eitschberger kamen für Gechter und Jensen. 52. Minute, da hatte ich ja so ein bisschen Hoffnung. Eine wunderschön herausgespielte Chance von Winkler. Ich glaube, Cuisance hatte den geschickt und eigentlich hat er das super gemacht. Er hat den Gegenspieler noch ausgetanzt und ging dann ganz knapp am Pfosten vorbei. Er war eine super Situation für Winkler, hat mir richtig gut gefallen. Aber man muss leider auch sagen, warum habe ich das aufgeschrieben? Weil wir insgesamt eigentlich viel zu wenig von solchen Situationen hatten.
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, es war die einzige, wenn du Winklers Ding jetzt rechnest, dann hatten wir zwei Chancen, wobei die in der ersten Halbzeit von Kovnatski war eine 100%ige, die geklärt wurde. Das hier war eine gute Chance, er hätte wenigstens das Tor treffen müssen, aber na gut.
Wobei das Typische für Hertha an diesem Tag und in diesem Spiel waren ja eigentlich schon die Fehler im Spielaufbau, der Ball, der nicht ankommt, der verhältnismäßig einfache Ball zum eigenen Mann. Und wenn du es dann mal über die Mittellinie schaffst, dann war es eben auch manchmal ein Eitschberger oder andere, vor allem auch Riese, über den sollten wir auch noch reden, die einfach die Bälle nicht halten können oder wo die Bälle nicht ankamen oder die den Ball in die Mitte spielen, wo dann aber keiner ist oder direkt zum Gegner. Das war schon schwierig anzusehen, weil so fachst du natürlich weder dich als Team an, noch die Zuschauer. Ja. Es tat echt weh, das anzugucken.
An der Stelle passt jetzt, dass ich die Überschrift von Stefan Hermanns zitiere. Er hat nämlich über seinen Artikel geschrieben, der Aufschwung macht schon wieder Pause. Der Aufschwung letzter Woche, da sind solche Bälle nämlich angekommen. Einfachste Bälle sind heute nicht angekommen. Wir hatten eine katastrophale Passquote. Das war das allerletzte. Die war letzte Woche auch nicht überragend, aber da war sie zumindest erträglich und hat zu 3 Toren geführt. Die Passquote heute war das allerletzte. Die haben einfachste Bälle über 5 Meter dem Gegner in die Beine gespielt. Das
Ich hab ja auch eine Idee für den Namen der Folge heute. Ich weiß aber gar nicht, ob du es gesehen hast, weil es hat ein bisschen was Zynisches, muss ich sagen.
Oh.
Hattest du das gesehen?
Nee.
Hertha hält den Abstand zu den Aufstiegsplätzen.
Weißt du, was die Nachrichtenseite, ja, auch nicht schlecht. Die Nachrichten, ich gebe nochmal eine Anregung mit. Die Nachrichtenseite NTV hat geschrieben, Hertha BSC kehrt blitzschnell an den Abgrund zurück. Klingt auch ein bisschen böse, aber ist nicht unzutreffend.
Er ist ähnlich gemein. Da kannst du mal sehen, in welcher Stimmung wir heute alle sind. Mein Gott.
Ja, das ist leider so. Hertha hält den Abstand zu den Aufstiegsplätzen. Ja, das ist auch
gut. Ja, es klingt besser, als es ist.
Ja, natürlich.
Ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder, der das liest, am Anfang gleich mitkriegt, was ich da eigentlich geschrieben habe. Vielleicht mag es ja doch. Das 2-0, beziehungsweise das 0:2, ich hatte dich eben abgewürgt, in Anführungsstrichen. Ja Gott, leg los. Ansonsten will ich einfach nochmal sagen, der arme Eichhorn, ich hätte ihn nicht gegeben, aber ich bin ja nicht entscheidend.
Das war niemals ein Elfmeter. Der dreht sich weg, wird aus 5 Metern an den Arm geschossen, der angelegt ist. Also ich habe nur die Perspektive von der einen Seite gesehen und danach sah es so aus, als sei er an den angelegten rechten Arm geschossen worden. Weil wenn er an den linken Arm, der offensichtlich abgewinkelt war, geschossen worden wäre, wäre der Ball nicht nach rechts weggeprallt, sondern anders. Also er kann nur an den angelegten rechten Arm geschossen worden sein. Ich hoffe, dass in irgendwelchen Highlights und Zusammenfassungen ich das nochmal sehe. Aber das war niemals ein Elfmeter. Never.
Wobei, das war gefühlt für uns der Todesstoß. Ja. Mir tut der so leid. Denn ich habe es genauso gesehen wie du. Ich meinte, ich war mir sicher. Das muss man sagen, ich bin mit dieser Handspielregel total auf dem Kriegsfuß, weil ich
bist du nicht der Einzige.
Ich habe so seit meiner Kindheit, wenn wir auf dem Bolzplatz waren, ich weiß, dass das für einen Bundesliga-Referee nicht wichtig ist, aber immer so gelernt, das war kein absichtliches Handspiel. Also die Absicht war bei uns immer ganz wesentlicher Punkt. Und ich finde, er versucht meines Erachtens alles, um ein Handspiel zu verhindern, indem er nämlich genau den Arm, wie du sagtest, der meines Erachtens vom Ball getroffen wird, erstens wegzieht, deinen ganzen Oberkörper wegzieht und auch noch ihn ganz nah am Körper hält. Und für mich war eigentlich klar, das muss eigentlich ein Videoschiedsrichter auch korrigieren, weil der Moderator bei Wow, der hatte gesagt, ist auch keine 100%ige Fehlentscheidung, dann muss der Videoschiedsrichter da nicht agieren. Ja. Aber die Frage stelle ich jetzt mal, doch, das Regelwerk sagt ja, wenn der angelegt ist, ist es kein Elfmeter.
Und dann, also wenn er einen Elfmeter pfeift, der keiner ist, dann ist das eine Fehlentscheidung, also, natürlich. Oh. Bin ich voll bei dir. Das ist, also der Elfmeter ist eine Frechheit. Ich bin sonst da ja immer sehr vorsichtig, wenn es um den Schiri geht, aber der Elfmeter war eine Frechheit.
Ja, das Dumme ist, einerseits soll natürlich dieses Regelwerk den Fußball besser machen und eindeutiger. Wenn jetzt jemand, der sich, sagen wir, mit dem Regelwerk gut auskennt, da bin ich halt nur Fan. Also mein Hobby ist jetzt nicht das Regelwerk. Aber mich verliert der Fußball mit solchen Entscheidungen, weil das ist der Moment, ich habe heute geschrieben, das ist dann nicht mehr mein Sport, wenn ich sowas sehe.
Stimmt.
Ja.
Das ist nervig.
Es gab Wechsel danach, Krattenmacher und Grönning für Winkler und Eichhorn, den hat er dann unmittelbar danach rausgenommen. Ich fand fast ein bisschen schade, ich weiß nicht, ob er ihn schützen wollte damit oder so.
Ja, davon gehe ich aus.
Man konnte es so ein bisschen als Strafe verstehen, aber
es konnte nicht mehr besser werden für ihn. Es hätte noch was Schlimmeres passieren können, noch Gelb-Rot kriegen können, wenn er in so einen Zweikampf geht oder so. Er hatte ja eine gelbe Karte gekriegt schon. Ich glaube, er wollte ihn schützen und Last von seinen Schultern nehmen. Da gehe ich ganz stark von aus.
Ja. Ich habe zwar noch mehr aufgeschrieben zu dem Spiel, aber es plätscherte vor sich hin und ich wusste mir, nach dem 2-0 ist es durch und es passierte dann auch nicht mehr. Also Hertha wollte vielleicht, man hat es versucht, aber wirklich große Chancen hatten wir nicht mehr. Es war nochmal ein schöner Freistoß von Sessa. Ganz, ganz schlimm fand ich Kovnatski, der ja bei einem Zusammenstoß mit dem Keeper zunächst am Boden blieb, da schon sehr heftig gestikulierte, wo man schon dachte, oh, das war nicht in Ordnung. Und dann stand er auf, um dann wieder komplett so zusammenzubrechen, wobei ich fand sehr nett, die Paderborner Spieler, die sind gleich hin, haben sich gleich um den bemüht, sehr fair, sehr, also vielleicht sollte es selbstverständlich sein, aber ich finde es trotzdem sehr gut, dass sie es gemacht haben. Und er ist ja dann auch runter, der wirkte auf mich sehr benommen, blutete stark am Ohr.
So wie ich das in der Slow Motion gesehen habe, die sind ja mit den Köpfen zusammengerasselt.
Ja.
Und der Keeper ist mit seiner Schädeldecke, die ja ein bisschen härter ist, an die weiche Seite zwischen Schläfe und Ohr von Kovnatski geballert. Völlig unabsichtlich, gar kein Vorwurf an den Keeper. Die sind beide zum Ball gegangen, war ein ganz unglückliches Ding. So, und dadurch ist er praktisch ausgenockt geworden.
44.718 Zuschauer waren es, Kinderspieltag.
Starke Aktion.
finde das eigentlich toll, dass es sowas gibt, aber ich würde mir mal wünschen, dass gerade wenn Kinder dabei sind oder vielleicht zum ersten Mal, dass der Verein natürlich die beste Werbung für sich macht. Das ist meistens ein gutes Spiel und Gewinn. Das hat nicht funktioniert. Aber
das kannst du leider nicht programmieren.
An den Zuschauern einmal mehr lag es nicht. Also das war letztes Jahr so nicht und ist es dieses Jahr auch nicht.
Eine Anmerkung dazu, es soll phasenweise Probleme beim Einlass gegeben haben, zu lange gedauert haben, die Kinder mussten in den langen Schlangen lange in der Sonne stehen, so habe ich das gelesen, da muss vielleicht nochmal nachgeschärft werden. Generell super Aktion, 5000 Kinder im Stadion, ja, dass das denn keine Werbung war, okay, vielleicht bewerten die das nicht so, sondern nehmen einfach das tolle Erlebnis mit.
Ich hoffe.
Ja, das müssen wir hoffen.
Ja, ich hatte das ja irgendwann mal rausbekommen, auch mit freundlichem Unterstützung des Archivars von Hertha BSC. Mein erstes Spiel war ja 1975 im noch zarten Alter von nicht ganz 5 Jahren. Es war ein Sieg gegen Köln. Mhm. Ich glaube aber, auch wenn es eine Niederlage gewesen wäre, es hätte wahrscheinlich nichts geändert.
Ich bin ja irgendwann 73, 74 mit meinem Bruder das erste Mal im Oli gewesen. Ich erinnere auch nicht mehr, ob wir da gewonnen oder verloren haben. Ich weiß nur, ich fand das einfach mega geil, dieses Stadion voll. Keiner weiß, wie viel da wirklich drin waren. Mein Bruder hat damals immer gelästert. Die sagen die echte Zahl nicht so, denn weiß das Finanzamt die. Naja, gut, so Sprüche halt. Aber ich fand es einfach gnadenlos faszinierend in so einem riesen Stadion. Und die Leute da feuern an und wie das Spiel ausgegangen ist, frag mich immer, weiß ich, war es gegen Köln oder gegen Bayern, ist auch egal. Es war einfach faszinierend und hat mich dann gepackt. Insofern habe ich die Hoffnung, dass die Kinder von dem, was die Ostkurve da so abliefert und wieder supported wird, sich auch anzünden lassen.
Nach so einem Spiel werden oft Sündenböcke gesucht. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied zu dem, dass wir hoffentlich beide versuchen, da sachlich drüber zu reden. Ich glaube, wir sind uns erstmal einig, dass es Eichhorn mit Sicherheit nicht ist. Ganz im Gegenteil. Nicht mal eine Silbe, irgendein Vorwurf an ihn. Das ist einfach Pech gewesen und mein Gott, der Junge ist 16. Selbst wenn es mal Spiele gibt, wo er einen Fehler macht, dann gehört das halt dazu zum Lernen. Also da kommt von uns mit Sicherheit nichts. Etwas schwieriger wird es vielleicht, wenn es um den Trainer geht. Ich bin zwar der Meinung, dass eine Trainerentlassung uns überhaupt nicht hilft, aber wie stehst du grundsätzlich dazu? Hast du den Eindruck, auch wenn nicht alles super läuft, das hilft uns jetzt irgendwas?
Ich möchte vorab noch mal eben was zu zwei Spielern sagen, weil wir das vorhin auf die zweite Halbzeit vertagt haben und da sind wir jetzt nicht zugekommen. Gechter auf der rechten Seite, offensiv gar nichts, Katastrophe. Und leider gilt das auch für den so wackeren Kämpfer und Ballfresser Deo Seyfug. Der ist in der Defensive unverzichtbar, hast du ja geschildert, tolle Bälle gerettet und so weiter. Aber nach vorne ist das einfach immer katastrophal. Wenn der versucht, nach vorne zu gehen und dann Bälle zu spielen, das ist immer gnadenlos. Deswegen, wenn die Rufe kommen, er soll mal Sechser spielen oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, dann wird's alles noch viel schlimmer. Meinetwegen linker Verteidiger oder rechter Verteidiger, wo er gerade gebraucht wird. Aber dann muss er den Ball schnell zu einem anderen spielen und der macht dann den Spielaufbau. Er kann das einfach nicht. Naja, das siehst du auch ganz oft, wenn er mit dem Ball nach vorne geht, dann merkt er plötzlich, er weiß nicht, damit anzufangen, flanken kann er nicht. Und dann spielt er ihn dann spätestens zurück, dann soll er ihn gleich einem anderen Spieler geben und der macht einen vernünftigen Spielaufbau.
Also ja, ich wäre noch dabei, wenn du sagst, dass Deos Stärke nicht unbedingt die Offensive ist, dass er in der Defensive besser ist. Da sehe ich ihn aber gerne, da liebe ich ihn auch und ja, da hat er mir heute auch super gefallen. Also er war für mich jetzt nicht der Problemspieler, an dem es hier lag, in diesem Spiel.
Nein.
Ich finde bei Reese, ich weiß ja immer nicht, ob man den vielleicht immer ein bisschen kritischer sieht, weil er eben sonst auf einem anderen Niveau spielt und weil er natürlich auch nicht nur bestbezahltester Spieler bei Hertha BSC ist, sondern seit er da ist auch wirklich immer eigentlich der Beste, der die besten Leistungen gezeigt hat. Ich fand ihn heute teilweise ein Schatten seiner selbst. Er wurde teilweise gedoppelt, er hatte es nicht einfach. Aber auch ein Teil, wenn er sich mal durchgesetzt hat, viele Bälle verpufften. Das war nicht der Reese, der gute Rese, den wir kennen. Und ich bin echt ein bisschen an ihm am Verzweifeln, weil eigentlich, wir brauchen seine Leistung und seine Leistungsstärke, die er sonst kann. Ich fand, es war von ihm eher ein schlechtes Spiel.
Also, erstens, mein Eindruck ist, gut, er hat in Hannover eine Butterflanke zu dem Tor von Kovnatski gegeben, war top. Aber wenn wir jetzt mal die ganzen sechs Spiele sehen, ist er komplett außer Form. Schatten seiner selbst trifft es ganz genau. Aber nicht nur heute, in den anderen Spielen war er ja auch wirkungslos, unsichtbar, weiß der Kuckuck was. Leitl sagt, es liegt daran, dass wir ihn nicht richtig in Szene setzen. Mag ja sein, dann muss daran was geändert werden. Aber er ist nicht annähernd in der Form wie im Frühjahr, wo er in 10 Spielen 10 Tore gemacht hat. Davon ist er Lichtjahre entfernt. Lichtjahre.
Es hieß ja, dass er zeitweise Probleme mit dem Rücken hatte, dass er da wohl lediert ist, aber da weiß ich halt immer nicht, also entweder ein Spieler ist fit und schmerzfrei, dann spielt er, oder er ist es nicht, dann spielt er nicht. Richtig. Also da weiß ich jetzt immer nicht so ganz, was ich mit diesen Hinweisen anfangen soll.
Aber kommen wir mal zu deiner Ursprungsfrage zurück, Trainer. Wie kann es sein, dass im Frühjahr er Hertha zu einer Serie von 4 Siegen in Folge geführt hat und schnell dafür gesorgt hat, dass wir in der Tat mit dem drohenden Abstiegskampf in Richtung dritte Liga nichts mehr zu tun hatten? Es hat dann auch bis nach oben nicht ganz gereicht, aber sei es drum. Im Frühjahr hat das ja scheinbar richtig gut funktioniert. Er hat Rese richtig eingesetzt, der hat plötzlich Tore am Fließband geschossen und so weiter und so fort. Und alle dachten so, jetzt kriegt er ein bisschen anderen Kader, da hat er hoffentlich ein bisschen Einfluss drauf genommen. Und in der neuen Saison jetzt rocken wir mal die Liga. Und dann spielen die so. Und ich verstehe es nicht. Es kann ja nicht sein, dass das, was der Trainer im Frühjahr alles richtig gemacht hat und der Mannschaft an die Hand gegeben hat, jetzt plötzlich alles Gurke ist. Ich habe da keine richtige Erklärung für. Und ein Trainerwechsel, erstens könnten wir es uns im Moment überhaupt nicht leisten, den Trainer, den Co-Trainer und was weiß ich noch wen und meinetwegen sogar noch den Sportdirektor mal eben alle freizustellen, die Gehälter weiter zu bezahlen. Wenn ich richtig zähle, bezahlen wir das Gehalt von Fjell noch, der ist ja nicht fristlos entlassen und sonst irgendwas, sondern nur freigestellt. Solche Trainer sitzen dann ja ihren Vertrag ab. Das heißt, wir bezahlen jetzt noch Fjell, dann müssten wir Leitl bezahlen, Mijatovic bezahlen und möglicherweise noch einen neuen Trainer, geht gar nicht. Und da gilt immer das, was ich immer als Einwand bringe, wer soll es denn machen? Unsere Freunde, die wir vorhin so nett gegrüßt haben, sagen mir dann an der Stelle immer, also David und Marco, ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir können sagen, der Trainer ist scheiße, der muss weg, aber einen richtig guten neuen suchen, das muss der Verein. Ja, muss er, aber ich denke da halt anders und sage, ich sehe nicht, ich will gar nicht über Dieter Hecking oder irgendeinen Quatsch reden, ich sehe im Moment nicht, wie ein anderer Trainer jetzt plötzlich aus dieser Mannschaft eine super Truppe machen würde. Da müssen Trainer und Mannschaft jetzt durch.
Ja, ich fürchte es auch, dass, weil diese Takt, die Trainerwechsel, wie viel Trainerwechsel hatten wir denn in den letzten Jahren, die dann irgendwie so alles nicht gemacht haben.
Völlig richtig.
Ich würde auch nochmal so, ich hatte eben von Sündenböcken gesprochen. Ich lese ja dann teilweise schon wieder immer, mit Patrick Ebert und dem Menger als Torwarttrainer kommt man da auch nicht weit. Ich bin ja bei Patrick Ebert zumindest, ich kann verstehen und ich teile die Meinung, dass unsere Schwäche bei Standards natürlich immer irgendwo auch mal einen Standardtrainer in Frage stellt. Das finde ich ganz normal. Das klingt für mich auch logisch und nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber mal das heutige Spiel als Maßstab nehme, wir haben hier nicht wegen des Torwarttrainers verloren. Wir hatten mit Tjaak Ernst den besten Spieler auf dem Platz, der bisher bei Hertha BSC seine beste Saison macht. Das wirft Menger im Moment keiner vor. Also da finde ich, da sind wir Fans auch manchmal nicht ganz schlüssig. Ob Menger wirklich ein guter Torwarttrainer ist, weiß ich nicht. Aber ich kann ihn ja nicht nur kritisieren, wenn es schlecht ist und dann in einem Zeitpunkt, wo der Keeper einer der besten Spieler auf dem Platz ist, dann sage ich aber nicht, Menger ist schuld im Sinne von, irgendwas muss er ja auch mit gut gemacht haben. Also das passt für mich nicht ganz. Und das Zweite
du,
ist,
du hast
wir
mir,
haben...
Ja, warte eben, warte eben. Nee,
lass mich bitte zu Ende reden. Wir haben ja auch einen Standardtrainer. Wir haben heute nicht wegen Standards verloren, meines Erachtens. Und also Elfmeter war ja jedenfalls keiner. Oh. Sondern wegen unserer Spielanlage und jetzt kommen wir nämlich zu den Spielern. Ich frage mich natürlich, warum sind die gleichen Spieler mit dem Einsatz gegen Hannover so vorgegangen und heute so, wie sie es taten? Das passt auch nicht zusammen. Und da bin ich dann bei den Spielern. Das müssen wir die Spieler fragen, warum die da so vorgegangen sind. Jetzt darfst du gerne.
Ja, jetzt muss ich wieder zurück zu Herrn Menger, weil du mich da nicht dazwischen gelassen hast. Ich wollte nur das berichten, was du mir neulich bei unserem Telefonat gesagt hast, wo du gesagt hast, und ich sehe das genauso, du hast den Eindruck, dass Tjaak Ernst, seitdem er bei dem EM-Turnier dabei war, ein anderer geworden ist, selbstsicherer und so weiter und so fort. Also, dass dem dieses Turnier, so hast du es, glaube ich, formuliert, sehr gut getan hat. Habe ich das richtig so verstanden? Ja,
ja, und die andere Umgebung offensichtlich.
So, da hat er Selbstvertrauen getankt und ich teile deinen Eindruck, dass er diese Saison ein besserer Torwart ist als letzte Saison. Er hat immerhin, ja, wir haben jetzt drei Niederlagen, aber die beiden Unentschieden und den Sieg, da haben wir kein Gegentor kassiert. Und das war in Hannover zu großen Teilen sein Verdienst. Wir erinnern uns beide noch an die Paraden in der ersten Halbzeit. Wir hätten zur Pause 0-2, 0-3 gegen Hannover zurückliegen können, wenn Tjaak Ernst nicht diese Bälle gehalten hätte. Und heute hat er auch verhindert, dass wir höher verlieren. Also volle Zustimmung in dem Punkt.
Ich bin ja ein bisschen ratlos, wenn ich jetzt Trainer wäre bei Hertha BSC. Schwer vorzustellen, zum Glück bin ich es nicht. Wenn ich jetzt im Präsidium säße von Hertha BSC und ich sehe jetzt die nächsten Spiele, das ist auswärts in Nürnberg beim Tabellenletzten und zu Hause gegen Preußen Münster. Dann ist noch ein bisschen hin, 28. Oktober ist ja an einem Dienstag das Pokalspiel gegen Elversberg angesetzt. An einem Dienstag auch denkbar blöd für jeden Exil-Hartaner, das machst du so neben der Arbeit meistens nicht, ohne dir frei nehmen zu müssen, das ist echt schwierig. Wenn du so eine Spiele noch verlierst oder überhaupt, wenn du jetzt sagst, wie gehe ich jetzt vor, wie agiere ich? Leverkusen hat seinen Trainer nach zwei Spieltagen entlassen. Ja, ja. Ich bin ein bisschen ratlos, was ich jetzt an deren Stelle machen würde. Ich meine, Leitl wird sein Training weitermachen wie gehabt, wird versuchen, das beste Team aufzustellen. Das ist, was willst du machen? Also willst du jetzt irgendwelche Leute dann auf die Bank setzen und irgendwo ein Zeichen setzen? Dann wirkst du meistens nur unglaubwürdig gegenüber dem eigenen Team. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich bin echt ein bisschen ratlos.
Also einen neuen Trainer würde ich nicht holen. Vor dem Pokalspiel am Dienstag ist übrigens noch Sonnabendabend das Topspiel 20.30 Uhr zu Hause gegen Düsseldorf. Ich bin ja ein Trotzköpfchen manchmal. Ich habe schon gebucht, ich werde mir das Heimspiel gegen Düsseldorf, das Pokalspiel gegen Elversberg und dann das Heimspiel gegen Dresden komplett in Berlin angucken. In meinem Beruf kann ich zum Glück mobil arbeiten. Ich werde ein paar Tage in Berlin arbeiten und mir diese drei Heimspiele angucken. Jetzt erst recht, das habe ich übrigens entschieden vor dem Hannover-Spiel. Nach der Niederlage gegen Elversberg habe ich jetzt erst recht, jetzt fährst du auf jeden Fall nach Berlin zum Pokalspiel, fertig ist der Lack. Ich würde jetzt nicht, ich habe es ja eben schon gesagt, ich würde nicht den Trainer austauschen. Ich wüsste erstens nicht, wen man holen soll. Vielleicht hat irgendeiner ja eine super-duper Idee, alles klar. Aber in dieser Phase der Saison kann da ein anderer Trainer mit dieser Mannschaft plötzlich andere Ergebnisse bringen. Nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, im Frühjahr haben wir alle gesagt, ja guck mal, der Leitl, der kann zweite Liga, der redet immer von den Erfordernissen dieser Liga, von der Energie, der Physis, ja, die war heute nicht zu spüren. Aber er kann aus der Truppe wieder mehr herausholen. Ich habe den Eindruck, dass er selber ein bisschen... Er sagt, das ist unabhängig von der Systemfrage. Ja, das mag sein, aber ich glaube, er fremdelt ein bisschen damit, wie er aus dieser Mannschaft mit einem festen System spielen soll. Und ich weiß, dass das Thema Verletzte wird immer gerne, ja, das sind ja nur Ausreden und die würden alle gar nicht spielen. Nee, ich glaube, wenn der Plan war, so wird's ja kommuniziert, Demmel sollte fester Sechser spielen und Eichhorn sollte immer mal für ihn eingewechselt werden und an seiner Seite praktisch das lernen. Dass denn auch noch der Seguin fehlt, das kommt nochmal oben on top. Diese Position defensives Mittelfeld war die ersten vier Spiele in Gelsenkirchen, die beiden unentschieden und auch bei dem Spiel gegen Elversberg katastrophal beschissen. So, da ist ganz schlecht. In Hannover hat es funktioniert mit Eichhorn und Jensen, heute halt nicht. Ob's an Jensen hat ja auch bescheiden gespielt heute, woran auch immer es lag. Aber das Mittelfeld, die Mittelfeldbesetzung und die Art, wie vorne aufgestellt wird, wer links, wer rechts spielt, Lester Rehse jetzt auf dem Flügel, Lester Winkler auf dem Flügel, ist in der Mitte Kovnatski oder Gröning oder spielt da doch manchmal mit zwei Spielern. Ich habe den Eindruck, dass sich Leitl da selber noch nicht so ganz sicher ist. Ja, aber das würde ich ihm gar nicht mal, das würde ich ihm gar nicht mal als Schwäche anrechnen, sondern es ist blöd, dass man in so einer Saisonstartphase da so Schwankungen hat, auch in der eigenen Überzeugung offensichtlich, und du denn so einen Saisonstart hingeigst, der natürlich maximal scheiße ist.
Aber sind wir dann übers Eck nicht ein bisschen auch wieder bei Benny Weber, wenn ein Trainer, also es kann ja jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt nur an zwei Spielern liegen darf, selbst wenn sie wichtig sind. Ich hau jetzt mal raus, dass ich glaube, dass im Moment Eichhorn nicht mal der schlechtere Ersatz für Demme ist. Also der macht sich ja, jetzt könnte man sagen, heute als Beispiel nehmen, naja, heute war jetzt vielleicht nicht sein Spieltag, aber da habe ich ja noch den Eindruck, damit sollte jetzt eigentlich ein komplettes Spielsystem nicht auf den Kopf gestellt werden. Das glaube ich nicht. Ist denn nicht die Frage, wieso gehe ich dann mit einem Trainer und mit einem Kader in die Saison, wenn insgesamt der Kader das nicht hergibt, was der Trainer spielen will? Das muss doch ein Trainer mit einem Weber besprechen und sagen, wen brauche ich, wen habe ich noch? Wir haben ja, was machen wir denn im Moment? Wir haben einen Riese auf links, weil wir sagen, das ist der Einzige im Kader, der das halbwegs vernünftig spielen kann. Der schwächelt jetzt auch noch. In einem gut besetzten Kader hast du wenigstens einen zweiten Mann, wo du sagst, wenn Riese verletzt ist, wenn der mal ein Formtief hat, wenn der mal gesperrt ist, dann muss ich jemanden anderen bringen können, ohne dass die Mannschaft deswegen einbricht. Also da bin ich links schon recht schwach besetzt. Ich finde,
ja, aber so einen Kader haben wir halt nicht. Den können wir uns gar nicht leisten.
Dass ein Kovnatski sich jetzt etwas, also er hatte heute mit die beste Chance bei Hertha BSC. Er hat im letzten Spiel ein Tor gemacht und weiß Gott, also ein Stürmer muss jetzt nicht die ganze Zeit top spielen. Der soll am Ende die Tore machen. Ich finde, er hat von dem ersten Auftritten, wo er gar nicht zu sehen war, Nuancen wird er immer besser. Also da sehe ich ja noch Hoffnung, dass der sich noch steigert.
Kovnatski?
Ja.
Ja, unbedingt. Also ich fand, in Hannover hat er ein tolles Spiel gemacht. Er hat den Ball von Eichhorn aufgenommen und Winkler in die Spur geschickt. Winkler hat das auch sehr geschickt gemacht, da um den schlafenden Verteidiger herum und dann das Tor erzielt. Da hat er sich also einen Assist geholt und sein Kopfball war allererste Sahne. Und heute hatte er wieder einen starken Kopfball. Heute hat er das Pech gehabt, dass da ein Paderborner Spieler das Ding noch rausgemarmelt hat.
In Hannover ist mir noch aufgefallen, das hatten wir den Tag uns schon mal drüber unterhalten, dass er mit seinen Laufwegen Rehse viel Platz gemacht hat und den echt unterstützt hat. Ja. Indem er Löcher gerissen hat, indem er seinen Gegenspieler mal mitzieht. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Okay, das war jetzt heute nicht so großartiges, dass man sagen muss, okay, der hat sich komplett durchgesetzt. Aber ich sehe halt eine Steigerung, darauf wollte ich hinaus.
Ja, die ist da. Früher hat man mal gesagt, 5 Euro ins Phrasenschwein. Mittelstürmer brauchst du das ganze Spiel nicht zusehen, wenn er irgendwann sein Tor macht. So, das ist nicht mehr so. Und Kovnatski siehst du schon. Diese polemischen Einwürfe aus verschiedenen Ecken. Spielt der überhaupt mit? Ich habe den gar nicht gesehen und so. Das nehme ich alles nicht so ernst. Also in Hannover fand ich, hat man ihn sehr deutlich gesehen. Eben mit den Laufwegen, die du erwähnt hast, und mit seinem Assist und seinem Tor. Heute hatte er ein bisschen Pech, aber wenn nach diesem einen Ball, den er gekriegt hat, dann keine mehr kommen, dann hast du es als Mittelstürmer natürlich auch verdammt schwer. Er ist halt nicht der Typ Spieler, der sich denn zurückfallen lässt und sich die Bälle selber holt. Das ist nicht sein Spiel.
Ich hätte noch einen einzigen Punkt auf meiner Liste, nämlich die Mitgliederversammlung. Es sei denn, du hast noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges, was wir vergessen haben.
Bester Mann heute Tjerk Ernst, das möchte ich nochmal feststellen. Ja. Er ist überhaupt der Einzige, wir haben ja schon über ihn gesprochen, aber ich möchte das nochmal betonen, er ist der Einzige, der in allen Spielen praktisch seine Normalform gebracht hat.
Ja, ja. Klang eigentlich schon an, aber kann man gerne nochmal erwähnen. Es ist verdient, wie ich finde. Dann würde ich das noch erwähnen, es ist festgelegt worden, 15. November findet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung statt. Das ist dann übrigens ein Samstag, das sollte auch den Exil-Hertanern helfen. Ich hoffe, dass viele mit dabei sein werden. Es ist zwar kein reines Exil-Hertaner-Thema, was nur uns betrifft, aber nichtsdestotrotz gibt es ein, zwei Punkte, die, glaube ich, vielen von uns wichtig sind. Mir ist es sogar sehr wichtig. Es wird Anträge zur Videoübertragung geben, ohne Stimmrecht und getrennt davon Anträge, die eine hybride Mitgliederversammlung bei Hertha BSC ermöglichen. Ich wollte dieses Thema schon mal angehen, war in den letzten Wochen mit dran, da ein Angebot anzunehmen von jemandem, der in der Kommission ist, in der Satzungskommission. Der ist aber gebeten worden, nicht verpflichtet, aber gebeten worden, möglichst vorher nichts zu sagen. Deshalb nehmen wir das jetzt nicht auf. Ich akzeptiere das. Habe allerdings das Präsidium vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen angeschrieben und denen eine Frageliste zur Ausführung der derzeitigen Mitgliederversammlung geschrieben mit Punkten, wo ich mich einfach informieren will über den Ist-Zustand, damit ich da klare Infos habe, damit ich sag mal, hier keinen Blödsinn erzähle. Antwort habe ich noch nicht bekommen. Ich hoffe, die kriege ich noch. Und wenn es dann soweit ist, werde ich das Thema sicherlich nochmal aufgreifen. Ansonsten hoffe ich, dass ich vor allem dabei sein werde, aber das ist noch nicht ganz sicher raus. Du wirst, glaube ich, mit großer Wahrscheinlichkeit da sein.
Mit absoluter Sicherheit. Hotel und ja. Zug sind schon gebucht.
Ah ja, sehr schön. Naja, es gibt ja in der Nähe noch einen guten Anlass. Ich glaube, man darf sagen, dass du in der Nähe da auch so nochmal was mit Geburtstag dich befasst. Ich hoffe, das darf man sagen.
Das darf man sagen.
Ja, okay, dann sagen wir auch nicht mehr dazu. Nee.
Die Eingeweihten wissen Bescheid.
Ja, das stimmt. Nee, dann waren wir das. Ich glaube, ich hoffe, wir sind so um eine Stunde herum. Ich weiß nicht, wie lange unser Vorgespräch war. Brutto haben wir jetzt 1,13. Es wird dann wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. Vielleicht kommen wir bei einer Stunde raus. Dann wäre ich eigentlich ganz zufrieden.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir die Kurve kriegen mit diesem Trainer und mit diesem Kader. Nächste Woche sind Diego Demme und John Anthony Brooks wieder im Mannschaftstraining. Und wie sagte der Trainer in der PK, das gibt dem Trainerteam wieder mehr Optionen.
Ja, naja, ich denke mal, der Hauptpunkt wird jetzt sein, also ich glaube, wenn wir jetzt über Aufstieg reden, ist das, tut mir leid, einfach das völlig falsche Thema. Wir müssen gucken, dass eine Mannschaft sich wieder findet und stabilisiert, um vor allem jetzt erstmal unten aus dem Keller rauszukommen, um hier nicht, ich sag mal, nahe der Abstiegsplätze zu bleiben. Und ich würde jetzt erstmal denken, dass wir gucken, dass wir in den nächsten 5, 6 Spielen irgendwo einen Dreh oder einen Draht zu bekommen, das wieder zu stabilisieren und zu verbessern, vor allem in den Heimspielen, alleine schon, weil ich finde, dass die Fans Besseres verdient haben.
Und daraus folgt dann unweigerlich der Weg nach oben in der Tabelle. Ich meine, woanders hin geht's jetzt ja nicht mehr.
Ja, da muss man bei Hertha vorsichtig sein, aber wir hoffen, dass es nur nach oben geht, aber ganz ehrlich, seien wir ehrlich, das war heute natürlich ernüchternd. Ich habe ja schon fast automatisch dran gedacht, ich habe den Tag schon überlegt, ob ich das schreibe, aber ich habe es dann gelassen, dass es für Hertha immer so typisch war, dass einer besonders guten Leistung, wenn man mal denkt, wow, sie können's ja, zeigt das nochmal im nächsten Spiel, fast immer ein Spiel folgte, wo so genau diese Leistung nicht mehr zeigten und man sich wunderte. Also Hertha war vor allem immer eins und ist es geblieben, konstant, unkonstant. Und das haben sie sich in den letzten Jahren nicht abgewöhnen können.
Das stimmt.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein schönes Schlusswort war, aber ein schönes Schlusswort ist auf jeden Fall, dass ich mich bei dir bedanke, dass du dich überwunden hast, trotz dieses doofen Ergebnisses. Es tut mir leid, aber mir geht's wie immer besser nach der Aufnahme und da darf ich mich dann bei dir bedanken.
Wenn ich vorher zusage, kneife ich ja nicht, bloß weil sie ein Kackspiel abliefern. Das geht nicht, das mache ich nicht. Da muss man dann durch, das ist so.
Ja, du siehst, ich habe mich ansonsten mit den Jingles auch zurückgehalten. Also ich habe es jetzt alles nicht inflatorisch gemacht.
Ja, wir hoffen auf Besserung und schauen mal.
Ja.
Trotzdem dann, ein weiterhin schönes Wochenende.
Dann vielen Dank, ich wünsche dir alles Gute und das war's. Hau he.
Hau he.
Exil Herzhörner Podcast.